Das macht man nicht. Das macht man nicht. Dieser Satz bringt mich vollkommen aus der Fassung. Also das ist so ein Satz, den hasse ich zutiefst. Das zeigt mir nämlich, dass ich mich anscheinend in einer mir komplett unbekannten und auch komplett unverständlichen Kultur bewege. Das macht man nicht. Als ich noch in Sachsen gearbeitet habe, mussten alle Prediger unseres Verbandes im Landeskirchenamt der Sächsischen Kirche eine Liturgieschulung machen, um das Abendmahl austeilen zu dürfen. Also sind wir nach Dresden gefahren und haben vom Chefliturgen der Landeskirche, den gibt es tatsächlich, eine Unterweisung bekommen, wie wir das Abendmahl auf rechte Weise austeilen. Ja, welche Teile der Liturgie wir singen müssen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich die Abendmahlsliturgie singe? Das wäre höchst unterhaltsam. Wie man sich zum Altar dreht, nämlich immer über die linke Seite mit dem Herzen zuerst. Dann habe ich mir gedacht, welcher Altar bitte? Egal, weiter geht's. Und dann mussten wir das Ganze auch üben. Also wir haben sozusagen Abendmahlstrockenübungen gemacht. Und ich stand also da und habe das Kreuzzeichen geschlagen. Ich bin Linkshänder. Mit der linken Hand. Und der Chefliturg war vollkommen fassungslos. Guckt mich an, sagt, das geht nicht. Das macht man nicht. Man muss das Kreuz mit der rechten Hand schlagen. Und ich so, warum? Und er konnte mir das auch nicht beantworten, weil das macht man nicht. Aha. Szenenwechsel. Wir sind gerade nach Diesbeck gezogen. Es ist Oktober und ich werde liebevoll von meinem Nachbarn zur Seite genommen. Und er sagt mir, du, es ist Kerwa. Okay, ja, ihr habt noch nicht gekehrt. Ah, warum, ja und? Also die Kerwa in Diesbeck ist am Festplatz oder in den Gasthäusern. Da kommt keiner bei uns vorbei, niemand. Und der Gehweg sah auch noch gut aus. Ich hatte erst 4 Monate vorher gekehrt, alles bestens. Ich so, ja, nö, ist doch alles super, bleibt so. Er guckt mich an und sagt, das macht man nicht. Warum? Ja, weil man vor der Kerwa natürlich kehrt. Ah, komplett unverständlich. Nächste Sache. In Marburg noch während des Studiums habe ich in der Mietwohnung gewohnt, wo der Garten nach hinten raus war. Man konnte also nicht reingucken. Und eines Sonntags habe ich Wäsche aufgehängt im Garten und am nächsten Tag kam meine Vermieterin runter, die über uns gewohnt hat und hat mich zusammengefaltet. Was das denn soll? Warum? Was mir einfällt, sonntags Wäsche aufzuhängen? Es sieht doch keiner. Es hat niemand mitbekommen. Und warum sollte ich denn nicht Wäsche aufhängen? Das macht man nicht. Ja, und die Dame war noch nicht mal Christ. Also die hatte wegen des Sabbatgebotes auch keine Angst um mein Seelenheil. Aber das macht man nicht. Und auch in unserem Predigtext heute geht es um genau diesen Satz. Jesus tut etwas, das man einfach nicht macht. Und was es ist, das darf ich euch jetzt vorlesen in unserem Predigtext. Aus Johannes 5, die Verse 1 bis 18. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah am Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Herr, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir sowas befohlen? Fragten sie ihn nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an lauerten sie Jesus auf, weil er sogar am Sabbat Kranke heilte. Aber Jesus sagte zu ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich was weggelassen habe. Vers 4 war nicht da. Noch mehr, ich habe sogar den zweiten Teil von Vers 3 weggelassen. Denn diese Verse, ich vermute in euren Bibelübersetzungen wird es auch sein, stehen da eigentlich gar nicht. Die finden sich nämlich nicht im ursprünglichen Johannesevangelium, sondern erst in späteren Handschriften. Aber ohne diesen eineinhalben Vers versteht man die Geschichte nicht richtig. In Vers 7 sagt der Kranke ja, ich habe niemanden, der mich ins Wasser trägt, wenn die Wellen kommen. Ja und? Warum solltest du ins Wasser? Ja, warum wird er nicht gesund? Darum sind diese eineinhalb Verse noch wichtig und ich lese sie euch jetzt nochmal vor. Vers 3 und 4. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte und warteten darauf, dass sich die Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit besuchte nämlich ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann als erstes in den Teich stieg, der wurde gesund. Ganz gleich, welches Leiden er hatte. Das ist so ein Vers, an dem werden moderne Menschen komplett irre. Das geht so an unseren Vorstellungen völlig vorbei. Da kommt ein Engel des Herrn runter, schubst das Wasser an und wenn man dieses Wasser berührt, wird man gesund. Komplett nicht nachzuvollziehen. Und ich behaupte, auch wir Christen tun uns damit schwer. Dass Jesus heilt, okay. Daran haben wir uns gewöhnt. Ist ja auch Gott, der darf das irgendwie. Aber so dieses magische, reproduzierbare mit einem Engel, der Wellen macht. Ich habe verschiedene Erklärungen gefunden, was das gewesen sein könnte. Diese Teiche sind wohl auch Überlaufschutz von anderen Wasserquellen. Das heißt, wenn es viel regnet, schwappt da Wasser rein und es kommen Wellen. Erklärt aber nicht das Gesundmachen. Andere sagen, na, hat Gott halt regelmäßig so gehandelt. Dazu würde ich auch tendieren, aber es ist erstmal für unsere Geschichte nicht wichtig. Das erklärt, in welchem Setting wir uns gerade bewegen. Menschen haben gemerkt, dieser Ort ist ein Ort der Heilung. Hier passieren Wunder, anscheinend immer wieder. Darum lagen da unheimlich viele Menschen und haben auf dieses Wunder gehofft. Und an diesen Ort, der für Heilung bekannt war, kommt Jesus und handelt. Und ich habe mir gedacht, man steigt mal ins neue Jahr ein bisschen lockerer ein. Ich habe heute keine 3 Punkte, sondern nur 2. Wir gucken zuerst mal, wie wir Jesus hier als Arzt kennenlernen und dann gucken wir uns an, was eigentlich das Problem der Pharisäer in diesem Text ist. Ich habe es gerade schon gesagt, dieser Zusatz der Geschichte, der macht es für Menschen heutzutage nicht ganz einfach, diese Geschichte wirklich zu glauben und für sich anzunehmen. Das ist harter Tobak. Wir gucken uns mal an, in welchem Setting diese Geschichte sich abspielt. Wir befinden uns in Jerusalem. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ihr mit der Topografie Jerusalems vertraut seid. Ich bin es nicht. Darum habe ich euch eine kleine Karte mitgebracht. Das ist ein Ausschnitt der Landkarte Jerusalems zur Zeit Jesu. Und hier ist der Tempel. Das hier ist der Tempelbezirk. Und hier ist das Schaftor, von dem im Text geredet wird. Und hier draußen ist der See oder der Teich Bethesda. Ja, wir finden uns also ganz im Nordosten Jerusalems, direkt vor der Tempelanlage. Das ist wichtig. Dieser Teich Bethesda, wie er genannt wird, ist ein Doppelteich. Das sind 2 Teiche nebeneinander, die von einer 6,5 Meter starken Mauer getrennt werden. Und die Dinger waren größer als ein durchschnittlicher Karpfenweiher, würde ich sagen. Das waren nämlich knapp 5000 Quadratmeter Wasserfläche. Der nördliche war der kleinere. Ungefähr 40 mal 50 Meter groß. Der südliche hatte 48 mal 62 Meter. Und es waren also ganz stattliche Dinge. Und diese Teiche waren von 4 Säulenhallen umgeben. Und eine Säulenhalle war in dieser Mittelmauer. Habe euch da mal ein kleines Bild mitgebracht. So ungefähr kann man sich das wohl vorstellen. Das ist eine Rekonstruktion. Die beiden Teiche, drumherum Säulenhallen und hier auf diesem Verbindungsstück, da lagen sehr wahrscheinlich die Kranken. und haben darauf gewartet, dass sich das Wasser bewegt. Eigentlich waren die Dinger für Taufbäder da. Taufe nicht in unserem Sinne, sondern zur rituellen Reinigung. Darum war die Lage in der Nähe des Tempels auch ganz wichtig. Die Pilger, die in den Tempel rein wollten und Gottesdienst feiern, konnten sozusagen auf dem Hinweg mal schnell eben untertauchen, sich rituell reinigen und sind dann rein in den Tempel reingegangen und konnten ihre Opfer darbringen und Gottesdienst feiern. Und dieser Ort war eben außer diesen rituellen Waschungen für diese Wunder bekannt. Dafür, dass da Menschen gesund geworden sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein verzweifeltes Wettrennen sich da jedes Mal abgespielt haben muss. Alle möglichen Arten von Kranken, vielleicht noch mit ihren Familien, die gewartet haben, dass es losgeht. Man waren da Gelähmte, Verkrüppelte, also manche konnten laufen, andere nicht, also ungleiche Startvoraussetzungen. Und dann sieht man, wie diese Wellen sich bewegen und es rennen und geschubsen und Gedränge geht los und nur der Erste, nur einer, der wird gesund werden. Was für ein bitteres, total hartes Ausscheidungsrennen. Und dieser Kranke, den wir hier ja eigentlich gar nicht groß kennenlernen, von dem wir so ein bisschen nur was erfahren, der ist seit 38 Jahren krank. Ich bin dieses letztes Jahr 40 geworden, also de facto mein gesamtes Leben, ewig. Der war immer schon krank. Ich weiß nicht, ob er schon 38 Jahre da lag, aber anscheinend auch lange. Und jedes Mal bekommt er mit, wie Gott handelt, wie jemand gesund wird. Und er war wieder zu langsam und er hat wieder keine Chance. 38 Jahre krank. Wie bitter. Und dann erleben wir, wie anders Jesus ist als dieser Ort. Bei diesem Ort ist es ein Ausscheidungsrennen. Einer wird gesund, mit Vorbedingung, nur der Beste, nur der Schnellste, nur der, der es schafft. Und Jesus kommt und heilt diesen Menschen ohne jede Vorbedingung. In dem ganzen Gespräch mit ihm wird nicht von Glaube geredet. Es wird nicht von Vertrauen geredet, wie sonst in den Heilungsgeschichten bei Jesus. Der Typ weiß noch nicht mal, wie Jesus heißt. Der hat noch nie von dem gehört. Der weiß nicht, wer er ist. Der erkennt ihn nicht. Der hat keinerlei Beziehung zu Jesus. Null. Und Jesus macht ihn trotzdem gesund. Willst du gesund werden? Ja, alles klar. Steh auf, nimm dein Bett. Also Matte wahrscheinlich eher. Und geh. Zack, das ist alles. Was wir hier erleben, ist Souveränität Gottes. Gott heilt, wen er will, wann er will und wie er will. Und es gibt in der heutigen Zeit einige falsche Propheten, die behaupten, dass du Gott zwingen kannst zu handeln. Dass du mit den richtigen Formeln, mit der richtigen Haltung Gott zwingen kannst, deine Gebete zu erhören. Das würde niemand so sagen. Die sagen dann, wenn du nur wirklich im Glauben betest, dann wird Gott dich erhören. Wenn du nur richtig glaubst und dein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt, dann wird er dich erhören, dann wird er dich gesund machen, dann wird er dich heil machen, dann wird er dich reich machen, dann wird er, weil das ist alles schon in dir angelegt, Gott ist ein Gott des Überflusses. Klingt viel besser, ne? Aber es bleibt Irrlehre. Es bleibt falsch, weil Gott keine Marionette ist, die ich mit irgendwelchen richtigen Worten, richtigen Gesten, richtigen Haltungen dazu zwingen kann, so zu handeln, wie ich das tue. Wir lernen Jesus hier als einen souveränen Gott kennen, der so handelt, wie er möchte. Dieser Gelähmte bringt nichts mit. Der kennt Jesus noch nicht mal. Und trotzdem handelt Jesus. Jetzt würden wir sowas nie sagen, ja? Wir sind ja keine Irrlehrer. Aber vielleicht schleicht sich dieses Denken doch so ein bisschen bei uns ein. Ja, wenn ich meine stille Zeit regelmäßig mache, wenn ich regelmäßig bete, wenn ich die Gebote gut halte, wenn ich nah an Jesus dran bin, dann erhöht das doch meine Chance, oder? Dann erhöht es meine Chance, dass Gott meine Gebete erhört, weil ich ja näher an ihm dran bin. Noch nicht mal das, glaube ich. Es ist total gut, stille Zeit zu machen, zu beten und nah an Jesus dran zu sein. Das wird dein Leben verbessern, volle Kanne. Aber es erhöht nicht deine Chance, dass Gott Wunder in deinem Leben tut, weil er ein souveräner Gott ist. Und das Zweite, was wir hier finden und was mich echt herausgefordert hat, ist, Jesus stellt hier einen Zusammenhang her zwischen Heilung und Sünde, zwischen Krankheit und Sünde. Ich lese euch Vers 14 nochmal vor. Da heißt es, Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Was er hier sagt, ist, du warst krank, weil du gesündigt hast. Und ganz ehrlich, da stellen sich mir meine Nackenhaare auf. Das packe ich ja gar nicht. Also ist doch wohl ganz klar, dass Sünde und Krankheit nichts miteinander zu tun haben. Da kann ich auch gesamtbiblisch schön einordnen. In Johannes 9, wo es in der Geschichte mit dem Blinden geht, wo die Jünger fragen, hier, warum war der eigentlich blind? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Sagt Jesus, überhaupt nicht. Das hat nichts mit Sünde zu tun, diese Krankheit. Aber anscheinend bin auch ich nicht ganz gerade da, sondern habe da eine Schieflage, wenn ich sage, Sünde hat nie etwas mit Krankheit zu tun oder Krankheit nie mit Sünde. Weil Jesus sagt hier was anderes. Jesus sagt hier, deine Krankheit lag in deiner Schuld, in deiner Sünde begründet. Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig sein. Dieser Text erlaubt es uns nicht hinzugehen zu jedem beliebigen Kranken und zu sagen, ja, tu mal Buße, kehr mal um, dann wirst du gesund. Schaff mal die Sünde aus deinem Leben, dann wird wieder alles gut. Weil es ist, wie gesagt, nur eine Möglichkeit. Und ganz wichtig, wer stellt denn hier die Diagnose? Es ist Jesus. Es ist der allwissende Gott, der weiß, woran diese Krankheit liegt. Und dem steht es zu, dieses Urteil zu treffen. Mir steht es nicht zu. Ich kann nicht beurteilen, warum jemand krank ist, warum jemand einen Schicksalsschlag erleiden muss. Und wir haben nicht das Recht, das einfach von außen direktiv zu sagen, na, du hast halt einfach zu viel gesündigt. Aber was machen wir jetzt damit? Das sollte uns nicht verunsichern, sondern uns eigentlich mehr zeigen, dass diese Geschichte in einem viel größeren Rahmen steht. Es geht Jesus hier nicht nur um die körperliche Heilung dieses Menschen. Und es geht in diesem Text auch nicht um die Frage, was darf ich am Sabbat tun und was nicht, was wir uns nachher nochmal angucken. Sondern wir lernen hier etwas über den Zusammenhang zwischen Heilung und Heil. Es geht Jesus hier um das Heil dieses Menschen. In Vers 14 stand, wenn du jetzt nicht aufhörst zu sündigen, dann wird dir noch was viel Schlimmeres passieren. Und ganz ehrlich, ich habe mir zuerst gedacht, was kann denn bitte Schlimmeres passieren, als 38 Jahre gelähmt zu sein? Keine Heilung, keine Teilhabe am Leben. Gibt es da noch was Schlimmeres? Es geht hier um die Ewigkeit. Jesus sagt hier, wenn du weitermachst, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht aufhörst mit deinen Sünden, dann wirst du dein ewiges Leben nicht beim Vater verbringen. Jesus fordert diesen Menschen hier de facto zur Umkehr auf, zur Buße und sagt, bring deine Gottesbeziehung in Ordnung. Ansonsten wird das Konsequenzen haben, die schlimmer sind als das, was du hier bisher erlebt hast. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich leide manchmal unter diesen Geschichten im Neuen Testament, gerade bei Jesus. Da liest man Bibel und eine Heilung nach der anderen passiert. Wie viele Heilungen habt ihr schon erlebt? Wie oft habt ihr schon gebetet für jemanden und er ist tatsächlich gesund geworden? Einfach so. Und ich sehne mich danach. Und denke mir, warum passiert das bei uns nicht? Und ich glaube, dass diese Geschichte hier uns helfen kann, dass in anderes Licht zu rücken. Denn es würde nichts bringen, wenn ich für jemanden bete und er wird gesund, aber an seiner Seele passiert nichts. Jesus zeigt uns hier, dass Heilung nur ein Aspekt dessen ist, was Jesus für uns hat, nämlich Heil, ganzheitliches Heil. Und ich möchte diese Frage an dich heute weitergeben. Bist du heil? Hat Jesus dich heil gemacht? Und wo sind da Dinge in deinem Leben, wo sind da Bereiche, wo es da noch fehlt? Wie geht's dir körperlich? Kannst du dich mit dem Gelähmten hier identifizieren? Wo sind Schmerzen, die nicht aufhören? Wo ist Krankheit, wo du schon so lange drunter leidest? Wo dir vielleicht auch kein Arzt mehr helfen kann? In der Bibel steht ganz klar, wer krank ist, der rufe die Ältesten, dass sie für ihn beten. Und nur weil wir das nicht erleben oder viel zu selten erleben, dass Gott dann was tut, sollten wir es doch nicht lassen. Und ich mache dir Mut, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, komm auf den Leitungskreis zu. Wir kommen gerne, wir salben dich, wir beten für dich und wir werden glauben und erwarten, dass Gott dir da Heilung schenkt. Aber vielleicht ist es gar nicht der Körper, der zwickt, sondern deine Seele. Vielleicht sind da Ängste oder Sorgen, Belastungen aus der Vergangenheit, die das Leben jetzt bitter machen. Und auch da hat Gott sich ein großartiges Medikament gegen ausgedacht. Und das nennt sich Seelsorge. Da sind Menschen, die die Gabe haben, die Kompetenz haben, sich um deine Seele zu sorgen, dir zu helfen. Und auch da gibt es Heil für dich. Mach dich da auf den Weg. Wir helfen dir gerne, Menschen zu suchen, die sich mit dir da auf den Weg machen. Vielleicht sind es aber auch Beziehungen, wo du kein Heil in deinem Leben hast, wo du im Unfrieden lebst, im Streit, in Unversöhnlichkeit und merkst, ey, das passt überhaupt nicht zu meiner Berufung als Gotteskind, wie das da aussieht. Und vielleicht ist es dran, dass du den ersten Schritt gehst und sagst, ich muss da jetzt klar Schiff machen. Aber vielleicht hast du diesen ersten Schritt auch schon 5-mal gemacht und vom anderen kommt nichts mehr zurück und der Ball liegt schon lange bei ihm und du fühlst dich so machtlos, weil diese Beziehungen oder diese kaputten Beziehungen dich fast auffressen. Dann mache ich dir trotzdem Mut, das anzugehen. Gott hat auch da Heil für dich. Auch da kann es helfen, dir jemanden zu suchen, der das Ganze mit dir angeht. Und als letztes ist deine Gottesbeziehung geklärt. Weißt du, dass in Jesus Vergebung ist? Weißt du, dass er dich ganz gesund machen will, heil machen will? Ist dieser Weg zum Vater, den Jesus frei machen will, ist der bei dir frei? Es bringt dir nichts, wenn du 90 Jahre hier kerngesund durchs Leben gehst, aber diese Frage nach dem Sinn deines Lebens ungeklärt bleibt. Und vielleicht hast du es noch nie geklärt. Vielleicht weißt du gar nicht, ob du dieses Heil hast. Dann lade ich dich ein, hier in unseren Gottesdiensten, in Glaubensgrundkursen, dich auf die Suche zu machen nach diesem Jesus und zu gucken, was da noch mehr da ist. Und vielleicht hast du es aber schon lange gemacht. Vielleicht hast du vor gefühlten 30 Jahren mit Jesus angefangen. Aber du merkst, boah, ja, morgens die Losung, sonntags der Gottesdienst. Bisschen wenig, ne? Und du merkst, dass Sünde dich so langsam von Jesus weggetragen hat, dass da so eine Lauheit da ist, so eine Distanz da ist. Auch dann mache ich dir Mut, geh das neu an. Hol dir diese Jesus-Beziehung neu in dein Leben rein. Der Gelähmte hier wird nicht nur gesund. Jesus will ihn heil machen. Das ist viel, viel mehr. Jesus will dein Heil ganzheitlich in allen Beziehungen deines Lebens. Und ich mache dir Mut, mach dich da wirklich auf den Weg. Die Geschichte geht dann weiter und eigentlich ist es so abstrus, es ist so traurig, was wir da im Weiteren lesen. Ja, Gott tut ein Wunder, einfach so, er schafft Heil. Da geht ein Gelähmter raus und das Einzige, was die Frommen machen, ist zu sagen, das macht man nicht. Das kann man so nicht machen, das geht nicht. Du kannst doch hier nicht einfach am Sabbat gesund werden, was fällt denn dir ein? Und dann auch noch dein Bett rumtragen. So bitter. Gott handelt. Und das Einzige, was passiert, ist Gemotze. In Vers 10, ich lese es euch nochmal vor. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Das macht man nicht. Was soll das denn? Und die Leute hatten auf den ersten Blick hatten die das Gesetz auf ihrer Seite. 2. Mose 20, das Sabbatgebot ist mit Abstand das ausführlichste von den 10 Geboten. Ich würde sagen, aufs erste Gefühl, du sollst nicht töten, ist auch wichtig. Du sollst nicht töten, hat im Hebräischen 2 Worte und wird nicht näher erklärt. Das Sabbatgebot geht über 5 Verse und wird ausführlich begründet und mit Segen verknüpft. Ja, kann man sagen, alles klar, der Punkt geht an die führenden Juden. Sie werden sich aber wahrscheinlich auf einen anderen Text noch berufen haben, nämlich auf Jeremia 17. Und da heißt es nämlich, wenn ich das aufgeschlagen bekomme, so spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hereinzutragen. Tragt an diesem Tag auch nichts aus euren Häusern. Der hat seine Matte rumgetragen, sogar wahrscheinlich in den Tempel rein, durch diese Tore, also wortwörtlich. Bingo, 2. Punkt für die führenden Juden. Das macht man nicht. Der Sabbat ist an sich eine sehr gute Erfindung Gottes. Logisch. Aber er ist ein Paradebeispiel dafür, wie man gute Erfindungen Gottes ganz leicht und schnell pervertieren kann. Und da müssen wir gar nicht verächtlich auf die Juden gucken, sondern das können wir ziemlich genau auch so gut. Ich habe im Internet ellenlange Ausführungen gefunden, was man am Sabbat darf und was nicht. Das ist immer wirklich amüsant, wenn Juden über die Bibel diskutieren und sich da gegenseitig die Meinung gegenüberstellen. Letztendlich kann man wohl sagen, dass zur Zeit Jesu relative Einigkeit bestanden hat, dass man am Sabbat heilen darf. Das ist erlaubt. Das heißt, diese Leute, die hier dem Gelähmten nachher Vorwürfe machen, über die Matte hinaus, die waren da auf ziemlich verlorenen Posten. Auch wenn sie den Wortlaut des Gesetzes auf ihrer Seite hatten, die Auslegung ihrer Glaubensgenossen ging in eine andere Richtung. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Sie haben den Wortlaut auf ihrer Seite. Wenn ich den Buchstaben des Gesetzes hier nehme, dürfte dieser Gelähmte wirklich nicht die Matte aufnehmen und rumtragen. Es war verboten, steht so in der Bibel. Aber glaubt ihr wirklich, dass Gott dieses Gebot da reingeschrieben hat, damit ein nach 38 Jahren Krankheit Geheilter seine Matte liegen lässt? Ich glaube es nicht. Das widerspricht nämlich dem Geist dieses Gebotes. Und hier sind wir auf der sicheren Seite, weil Jesus selbst es befiehlt. Es geht bei Gottes guten Gesetzen nicht um den Buchstaben des Gesetzes, sondern es geht um den Geist des Gesetzes. Was wollte Gott damit sagen? Und das sollte auch uns hinterfragen. Wo klammern wir uns an Buchstaben? Das macht man als Christ nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das war schon immer so. Und hinterfragen nicht, ob es für den Menschen gut ist. Und ich höre sofort den kleinen Pharisäer auf meiner Schulter schreien. Ja? Chris, stopp. Das kannst du so jetzt nicht sagen. Also wir müssen doch wohl Gottes Wort und die Bibel ernst nehmen. Und wo sollen das hinführen? Das bringt uns doch nur in die Beliebigkeit. Dann kann jeder mit der Bibel machen, was er will und es gilt bald nichts mehr. Ja, die Gefahr ist da. Wir können da von beiden Seiten vom Pferd kippen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, Gott muss immer wieder mal unsere Buchstabengerechtigkeit sprengen. Wir sind da herausgefordert, die Balance zu halten. Weder das, was wir hier im Text erleben, das steht aber doch da, ist richtig, noch, ach, man kann ja alles machen. Es passt beides nicht. Das Problem ist, wir sehnen uns nach Schwarz und Weiß. Wir sehnen uns nach richtig und falsch. Wir sehnen uns nach klaren Ansagen. So ist es, weil das ist einfacher und das gibt Sicherheit. Aber dummerweise ist Gott nicht schwarz und weiß. Zum Glück ist Gott nicht einfach nur A oder B, sondern Gott ist ein bunter, ein vielfältiger, ein großer Gott. Und er mutet es uns zu, das auszuhalten, zu ringen darum, was sein Wille für uns ist. Aber eins kann ich euch versprechen. Die Begründung, das macht man nicht, reicht nie. Ist nie genug, um irgendwas zu begründen. Das ist immer zu wenig. Und wenn wir uns die weitere Geschichte angucken, dann merken wir, es ging nur vordergründig um den Sabbat. Na, in Vers 18, da lesen wir nämlich, falscher Text. Nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Das ist der eigentliche Knackpunkt für die Pharisäer. Es geht darum, dass Jesus sich Gott gleich macht. Dass er sagt, ich bin Gott. Und das packen die überhaupt nicht. Da drehen sie komplett frei. Das ist der Grund, er muss sterben. Fertig. Bei uns ist die Reaktion eine andere. Wenn Jesus behauptet, er ist Gott, dann halten die Menschen um uns herum ihn höchstens für einen liebevollen Spinner. Bisschen verrückt, aber muss man nicht sauer werden. Vordergründig. Ich glaube nämlich trotzdem, dass das der Punkt ist, wo Menschen auch heute noch sauer werden. Da ist ein Gott, der den Anspruch hat, die Regierungsgewalt über dein Leben zu übernehmen. Da ist ein Jesus, der sagt, ich bin nicht nur irgendein Gott, sondern ich will dein Herr und Gott sein. Ich möchte bestimmen dürfen, wie dein Leben verläuft. Ich möchte der Herr sein über deine Wünsche, über dein Leben. Das ist der Punkt, wo die Menschen irre werden und sauer werden. Die Bibel nennt das das Ärgernis des Kreuzes. Und das hat die Leute damals in Korinth fertig gemacht und das macht sie heute fertig. In meinen Glaubensgrundkursen, in meinen Gesprächen, die ich habe, ist es kein Problem zu sagen, oh ja, Jesus hat wahrscheinlich gelebt und ja, Kreuz und Auferstehung ist auch gut, dass es kann gut sein, dass das passiert ist und ja, die Bibel ist glaubwürdig, kann man alles abnicken. Aber wenn es dann an das Persönliche geht, dass dieser Gott, was von dir will, einen Anspruch auf dich hat, dann kommt der Widerspruch. Dann kommt die Abwehrhaltung. Dann kommt das, ey, das kann ja wohl nicht sein. Und die Frage ist, wie du dich positionierst. Machst du es wie die Pharisäer hier im Text und sagst, ey, das kannst du ja wohl vergessen. Oder andere Möglichkeit, folgst du ihm nach, deinem Herrn und Gott. Amen.